Hier ist Kreisab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber Sascha Staat.
Weiter geht sie, die wilde Fahrt zu 400 Spezial. Schön, dass ihr mit dabei seid und eingeschaltet habt zur dritten Sondersendung zum großen Jubiläum von Kreisab. Die ersten beiden Sendungen sind durch und ja, die Resonanz war wirklich sensationell. Da möchte ich mich recht herzlich bei euch bedanken. Das ist nicht selbstverständlich. Ganz, ganz viele Leute von euch haben sich bei mir gemeldet zu den Sondersendungen, zu den Gesprächen mit Jens Kürbis und mit Horst Bredemeier. Aber eine Sendung gibt es ja noch und die hört ihr jetzt und zu Gast ist Renate Wolf, 9-mal deutsche Meisterin als Spielerin. Auch den DAB-Pokal hat sie etliche Male gewonnen. Die meisten Titel hat sie eingeheimst mit Bayer Leverkusen. Den größten Erfolg feierte sie allerdings mit dem TV Lützelinden. 1991 gewann sie den Europapokal der Landesmeister, also den Vorgänger der Champions League. Sie war Nationalspielerin. 96 Mal lief sie für die DHB-Auswahl auf, leider mit einem unrühmlichen Ende. Über all das sprechen wir in den kommenden, ja, gut 60 Minuten. Viel Spaß also bei dem Gespräch mit Renate Wolf. Das ist ja schon mal schön, wenn sich der Gast auf das Gespräch freut. Herzlich willkommen, Renate.
Dankeschön.
Hier bei Kreisab. Ich darf bei dir zu Hause zu Gast sein und in der Anmoderation konnte man ja schon ein bisschen was erfahren über dich. Natürlich ist es so, dass die meisten, die sich für den Handball interessieren und explizit für den Frauenhandball, dich als Trainerin und Geschäftsführerin von Bayer Leverkusen in Erinnerung haben. Aber ich habe ja eben schon aufgezählt, du bist 9-mal als Spielerin deutsche Meisterin geworden. Das ist ja unfassbar. Also das waren dann auch Zeiten, als Bayer Leverkusen natürlich die Bundesliga dominiert hat, vor allem in den 80er Jahren. Du hast aber auch mal den Europapokal der Landesmeister gewonnen. Und es ist nicht so, dass jedes Jahr eine deutsche Mannschaft um diesen Titel spielen würde, sondern das war was ganz Besonderes. Also müssen wir darüber sprechen. Wir sprechen auch über deine Zeit bei der Nationalmannschaft. 4 Spiele haben gefehlt, um in diesen berühmten Club 100 zu kommen. Sehr, sehr schade, aber trotzdem, das tut, glaube ich, deiner Karriere keinen Abbruch. Wie gesagt, viele, viele Titel, viele besondere Momente und darüber wollen wir heute sprechen. Du bist in Hamm geboren. Bist du da eigentlich aufgewachsen? Weil dazu habe ich gar keine Informationen gefunden.
Ich bin in Hamm geboren und gewohnt und aufgewachsen bin ich in Böhnen. Das liegt zwischen Hamm und Unna. Also ich sage immer, wenn einer fragt, wo liegt denn Böhnen, dann sage ich Kamener Kreuz Richtung Hannover, erste Abfahrt ist Böhnen.
Das kann man, glaube ich, dann zuordnen. Also beschaulich aufgewachsen?
Ja, im tiefsten Ruhrpott. Zechengelände. Böhnen hatte eine riesengroße Zeche und ja, und wir waren den ganzen Tag draußen. Ich habe vor einiger Zeit jetzt zum Jahreswechsel Harpe Kerkeling geguckt. Der Junge muss mal an die frische Luft. Das war meine Kindheit.
Ich habe den Film noch nicht gesehen, deswegen kann ich da jetzt nichts zu sagen. Ich war aber immer großer Fan von Harpe Kerkeling, weil ich finde, dass er ein interessanter und spannender Charakter ist. Aber ist ja sehr interessant, du hast gesagt, du warst immer draußen. Das ist ja heutzutage leider nicht mehr so. Ah, da könnten wir jetzt auch stundenlang drüber sprechen, wollen wir aber gar nicht machen. Wir wollen natürlich darüber sprechen, wie das bei dir früher war, wie du auch zum Sport gekommen bist, wie du dann Nationalspielerin geworden bist und eben auch so erfolgreich als Spielerin. Aber Handball zu der Zeit da in der Ecke, war das ein Thema oder wie kam es dazu?
Ich habe in meiner Kindheit mit den Jungs Fußball gespielt. Nur Fußball gespielt. Also ich konnte das auch relativ gut. Ich glaube, ich war besser als mein Bruder, was ihn heute noch ärgert. Und Handball kannte ich eigentlich gar nicht. Wurde auch nicht durch das Medium Fernsehen präsentiert. Ich war sozusagen Straßenfußballerin und exotisch, weil es gab nicht viele Mädchen, die zu der damaligen Zeit kicken konnten. Und von daher war das schon was Besonderes. Und meine Mutter war da nicht so erfreut drüber, aber so war ich halt nun mal. Zum Handball bin ich gekommen durch Mitschülerin im Gymnasium. Also ich bin in Unna zur Schule gegangen und dort gab es eine, ja, TV Unna gab es eine Handballmannschaft, die halt Jugendmannschaft noch, die halt Spielerin suchte und eine Mitschülerin von mir hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mal mit zum Handballtraining zu kommen. Und das war meine erste Begegnung mit dem Kleinball und mit dem Ziel, dass der Ball in das Tor geworfen werden muss, ohne dass man den Raum betreten darf, den 6-Meter-Raum. Und irgendwie mochte ich das. Ich mochte diesen Körperkontakt und diesen Kampf. Und ja, dann bin ich da einmal in der Woche zum Handballtraining gegangen. Und daraus entwickelte sich dann quasi, das war 1973, ich konnte noch ein Jahr Jugend, glaube ich, spielen und war dann ein Jahr in der Oberligamannschaft beim TV Unna. Und dann hatten wir von der Auswahl, ich weiß gar nicht, Kreisauswahl oder Westfalenauswahl, ein Vorspiel vor der Nationalmannschaft. Und da hat mich der damalige Geschäftsführer von Bayer Leverkusen gesehen, Willi Juchen, und hat dann das Gespräch mit mir gesucht, das Gespräch mit meinem Vater gesucht. Und ein Jahr später war ich bei Bayer Leverkusen.
Bedeutet im Endeffekt, das ging ja rasend schnell. Also du hast ja gerade gesagt, man musste irgendwie den Ball ins Tor werfen und man dürfte nicht in diesen 6-Meter-Raum. Habe ich dich da richtig verstanden? Vorher hattest du gar keine Ahnung, was Handball ist?
Ich hatte gar keine Ahnung. Klar, das lernt man ja dann im Laufe der Monate, wenn man trainiert, wenn man ja sich mit den Regeln vertraut macht. Aber wirklich, wirklich hat mich fasziniert, Kampf um den Ball. Ball muss ins Tor und weg da. Also das war das Faszinierende für mich. Und ich muss dazu sagen, als ich nach Leverkusen kam, ich wusste überhaupt nicht, was mich erwartet. Ich war leicht übergewichtig und überhaupt nicht vorbereitet auf Bundesliga-Training. Das war dann auch eine harte Zeit.
Über die sprechen wir jetzt gleich. Ich bin schon sehr gespannt, was du dazu zu sagen hast. Ich glaube, das kann unfassbar interessant werden und du lachst auch schon ein bisschen. Aber Bayer Leverkusen war ja damals schon im Frauenhandball eine relativ große Nummer. Wusstest du das eigentlich? Konntest du das einordnen?
Ich wusste es, weil ich es gelesen habe. Aber was es bedeutet, wusste ich überhaupt nicht. Ich kann mich an meine erste Trainingseinheit erinnern, in der damaligen Willem-Dopatka-Halle. Und mein Trainer hieß Volker Ligges. Nach meinem ersten Training musste ich mich übergeben. Also da musste man sich um mich kümmern, weil ich überhaupt nicht körperlich in der Lage war, das durchzustehen. Und eigentlich hatte ich dann auch entschieden, dazu habe ich keine Lust.
Oho, das muss ich mir merken, dass du dazu keine Lust hattest, weil du ja eben gesagt hast, du bist ja mit sehr viel Freude beim Handball dabei gewesen. Warst du eigentlich von Anfang an dann Kreisläuferin?
Ja, einfach weil es um diesen Körperkontakt. Also ich habe das verglichen mit dem Stürmer beim Fußball. Und Tore machen war immer geil.
Ja, das ist auch so. Macht natürlich sehr viel Spaß, aber am Kreis muss man besonders viel dafür tun. Und du hast eben diesen Kampf ja auch betont, der dich so interessiert hat. Ist vielleicht auch ein Wort, was ich ja in diesem Gespräch noch mal häufiger ergeben wird, dass wir darüber sprechen, über dieses Thema. Es ist so, ich habe es ja gerade schon gesagt oder in der Anmoderation auch, dass du dann sehr schnell sehr viele Titel mit Bayer Leverkusen gewonnen hast. Aber du warst dann nochmal zwischendurch sozusagen ein Jahr bei Borussia Dortmund, weil die in Leverkusen gesagt haben, nee, Renate, das reicht noch nicht, du musst nochmal woanders ein bisschen üben?
Nee, es war so, dass ich ja eigentlich sehr erschrocken war, wie das so abläuft, wenn es um Professionalität geht. Also bei Bayer Leverkusen kam die Mannschaft zusammen zum Trainieren, die Mannschaft kam zusammen zum Spielen und danach ging jede ihre eigenen Wege. Das war schon für mich ja schwer zu akzeptieren. Das zweite war eben halt diese körperliche Belastung, die auf mich zukam, wo ich dann gedacht habe, ich hatte ja das Gefühl, das schaffe ich nicht. Nur körperlich schaffe ich nicht. Ich hatte auch gedacht, ich habe Talent. Man hat mich ja auch in Unna hofiert irgendwo. Man ist dann vielleicht der Star oder Sternchen. Star kann man ja nicht sagen. Und dann denkt man irgendwie, man kommt dahin. Ich bin das Sternchen. Nee, war gar nicht das Sternchen. Das war alles schwierig und hat mir auch nicht, zumindest am Anfang, nicht die Freude gemacht. Was mir passiert ist, dass ich im Juni einen sehr schweren Autounfall hatte und ich längere Zeit im Krankenhaus lag. Der Unfall ist passiert durch einen Geisterfahrer damals und ich war mit der Mannschaft von Borussia Dortmund unterwegs, weil da eben halt auch Freundinnen von mir waren. Die waren in Ortenberg auf einem Turnier und auf der Rückfahrt ist dieser Unfall passiert mit einigen Toten und Schwerverletzten und ich konnte monatelang auch keinen Sport treiben. Und besuchte mich die Spielerin von Borussia Dortmund im Krankenhaus von Bayer Leverkusen, war damals überhaupt keiner da. Und dann habe ich gedacht, spiele ich in Dortmund.
Glück im Unglück hast du da gehabt.
Ja, kann man so sagen.
Du bist dann aber ja nur in Anführungsstrichen ein Jahr bei Borussia Dortmund geblieben, um dann wieder zu Bayer Leverkusen zurückzugehen. Hat Leverkusen damals gesagt, naja, eigentlich hätten wir sie schon gerne wieder. Sind die dann anders mit dir umgegangen? Sind die Mitspielerinnen anders mit dir umgegangen? Bist du in diesem einen Jahr beim BVB so sehr gereift, auch menschlich vielleicht, dass du dir diesen Schritt dann weg vom Ruhrpott zugetraut hast, auch wenn es nur eine Stunde die Autobahn runter ist?
Klar, ich bin bei Borussia Dortmund gereift, habe auch viel gelernt, aber ich hatte bei Borussia Dortmund eine, ich sag mal, Mentorin, die was von Sport und von Handball verstand. Und die hat mir gesagt, du bist zu gut, du musst wieder in die Bundesliga. Ich hatte natürlich zu dem Zeitpunkt auch schon Gewicht verloren und umgewandelt, weil Borussia Dortmund spielte damals in der Regionalliga, das war auch schon mal was. Und bin dann, jetzt kommt der zweite Punkt, was du gesagt hast, ja, man ist auch mit mir anders umgegangen, man hat mich dann zurückgeholt. Und dann bin ich auch da geblieben.
Es war dann erstmal 13 Jahre. 1977, von diesem Jahr reden wir, als du dann vom BVB wieder zu Bayer Leverkusen gegangen bist. Wie muss ich mir den Frauenhandball 1977 vorstellen?
Für damalige Verhältnisse gehörten wir dazu, dass wir schon 3 bis 4 Mal in der Woche trainiert haben. Bei Bayer Leverkusen war alles professionell. Sportanlagen, die Rahmenbedingungen, wie man sich um uns gekümmert hat, das war wirklich professionell. Das, was bei Bayer Leverkusen gar nicht vorhanden war, war Fankultur. Die gab es da nicht. Also wir haben vor 30 Leuten Handball gespielt. Immer wenn wir auswärts gespielt haben, waren die Hallen voll, weil wir ja das Aushängeschild des deutschen Frauenhandballs waren. Wir waren im Vergleich zu den anderen Mannschaften auch athletisch fitter. Und ja, wie stellt man sich das vor? Ich kann mich an eine zweiteilige Bundesliga erinnern. Es gab die Gruppe Nord und es gab die Gruppe Süd. Wir sind punktfrei, also ohne Verlustpunkte, durch die Nordgruppe gestartet, meistens jedenfalls. Und dann gab es über Kreuzspiele. Und ja, das war dann so, dass das eigentlich die spannendsten Spiele waren.
Dann folgte ja ein Meistertitel nach dem anderen. Und ich stelle mir das irgendwie so vor, wenn man halt beim Aushängeschild spielt, so hast du es ja gerade formuliert, bei der Mannschaft, die auch alle immer schlagen wollen, die Zuschauer in die Hallen holt, wenn sie beim Gegner spielt, war das dann immer Spaß noch, weil dir dieses Spiel so gefallen hat? Oder war dann auch irgendwann mal eine Form von Druck?
Ich habe den Druck damals nicht so empfunden. Wir waren gut, es hat Spaß gemacht, mit den guten Spielerinnen Handball zu spielen. Und der Erfolg war auch immer wieder grandios. Es war also auch nie langweilig. Woran ich mich sehr gut erinnern kann, war, wenn wir auswärts gespielt haben, ja, die Hallen waren dann oft gefüllt, aber uns gegenüber doch mit viel Abneigung. Also auch weil man den Leverkusen dann ja auch mal so ein bisschen zugeschustert hat, naja, die haben es ja. Die werden ja von Bayer, also von der Bayer AG quasi gepudert.
Das war aber nicht immer so.
Für damalige Verhältnisse muss ich sagen, war es schon so, weil es gab noch nicht dieses Marketing, also diese Vermarktung von Banden, von Hallenboden. Also Leverkusen brauchte keine externen Gelder reinzuholen. Und das Geld war da. Wenn ich das heute vergleiche, hat man damals sehr freizügig viel Geld ausgegeben. Und es gab ja dann auch eine Zeit, wo andere Vereine plötzlich nachgezogen haben und auch von der Marketingstrategie was ganz anderes gemacht haben. Und Leverkusen kam dann immer mehr ins Hintertreffen, weil die einfach diesen Zeitgeist erstmal nicht mitgegangen sind.
Das ist interessant, dass du das so erzählst, weil der Faktor Neid ja dann auch bei den gegnerischen Fans oder gegnerischen Vereinen, bei der Konkurrenz in der Liga sicherlich eine Rolle gespielt hat. War das manchmal unangenehm, diese Spiele zu spielen, dass man so, ja, so negativ vielleicht betrachtet wurde?
Für mich eigentlich nicht. Ich habe Handball gespielt und ich glaube, dass ich damals schon eine ziemlich pragmatische, professionelle Einstellung zu diesen Themen gehabt habe. Es hat mich viel mehr gestört, als ich Trainerin war.
Warum denn?
Weil ich plötzlich erstmal auf der anderen Seite stand und das Ganze im Blick hatte. Also das ganze Produkt. Vorher war ich nur ein Teil des Produktes und ich wollte erfolgreich sein mit dem Team. Und als Trainerin sieht man dann das ganze Produkt, alles, was damit zu tun hat. Und das ist ein Unterschied.
Wir sprechen gleich nochmal darüber, wie es dann überhaupt dazu gekommen ist, dass du Trainerin geworden bist und welche Form von Druck man da spürt, weil du ja gerade schon gesagt hast, es ist eine andere Perspektive. Es hat nichts damit zu tun, Spielerin zu sein. Wenn man Trainerin ist oder Geschäftsführerin, dann empfindet man den Druck dann natürlich auch ganz anders. Damals natürlich, auch heute immer noch, gerade im Frauenhandball ist es ja so. Man muss aber auch was tun neben dem Sport. Wie lief das denn damals? Hast du ganz klassisch eine Ausbildung gemacht? Wusstest du, ich möchte vielleicht später auch im Sport arbeiten, weil mich das so richtig gecatcht hat? Wie war das?
Als junge Frau war für mich immer klar, dass ich Sport studieren wollte. Das habe ich dann auch gemacht. Und ich war schon bei Bayer Leverkusen. Ich weiß gar nicht in welchem Jahr, aber ich habe auch studiert und irgendwann gab es Reformen, im Studiengang Reformen. Ich wollte Diplom-Sportlehrerin werden, aber dieses Diplom, das Studium gab es nicht mehr. Und es wickelte sich in eine Richtung, dass ich das Gefühl hatte, wenn ich fertig bin, muss ich mir meine Stunden rechts und links zusammensuchen oder ich muss an die Schule gehen. Was mich dazu gebracht hat, dass ich dann bei Bayer im Werk als Werkstudentin arbeiten wollte. Dadurch, dass ich Handballerin war und die Profisportler gut oder anders behandelt wurden, hatte ich auch Zugang zum ersten Vorsitzenden. Das war damals Professor Grünewald. Und der hat mir dann eine Anstellung besorgt, was dazu geführt hat, dass ich nicht nur als Werkstudentin, sondern dass ich ja eigentlich bis zu meinem Ausscheiden jetzt vor 2 Jahren als Angestellte des Konzerns oder Teil des Konzerns meine Arbeit gemacht habe. Parallel habe ich mein Studium fertig gemacht und Handball gespielt. Also mein Leben war voll mit irgendwelchen Verpflichtungen und so habe ich halt gelebt.
Verpflichtung und Fremdbestimmung, das ist ein großes Thema, ja, weil es immer darum geht, dass man vielleicht irgendwann mal aus diesem Hamsterrad aussteigt im Sport. Du hast das bis zu deiner Rente nicht gemacht, weil dich das so gefesselt hat anscheinend. Aber ich möchte nochmal zurückkommen natürlich auch auf das Sportliche, vor allem in den 80er Jahren, als ihr dann die Bundesliga so dominiert habt. Ihr seid deutscher Meister geworden, 80, 82, 83, 84, 85, 86, also 87. Dazu kam noch der Titel 79, den würde ich natürlich nicht unterschlagen. Und dann bist du ja irgendwann nach Lützelinden gegangen. Da bist du auch nochmal deutsche Meisterin geworden. Ihr habt auch einige Male den DHB-Pokal gewonnen. In dieser Zeit damals bist du irgendwann auch Nationalspielerin geworden. Wie war das, als dann irgendwann, ich weiß nicht, wie das damals lief, ein Brief kam, ein Anruf kam, weil man hat ja keine WhatsApp-Nachricht bekommen oder eine SMS, sondern das muss ja anders gelaufen sein. Und wann hast du auch für dich gemerkt und festgestellt, vielleicht kann das was werden in Richtung Nationalmannschaft und vielleicht muss es auch was werden, weil ich will das, das ist mein Ziel.
Das war 1977, habe ich, glaube ich, den ersten Lehrgang gemacht in Steinbach mit der Frauennationalmannschaft. Und ja, das hat mich natürlich erstmal mit Stolz erfüllt und dann ging es eben halt auch darum, dass diese Erwartungen auch zu erfüllen, also Erwartungen, die ich an mich selber hatte, natürlich aber auch Erwartungen, die dann der Verband, also DHB oder der Bundestrainer an mich gestellt hat. Und ja, die Zeit bei Steinbach, ich kann mich erinnern, dass ich meinen Körper gar nicht mehr gespürt habe. Also wenn man dann mal mehrere Tage hintereinander 3-mal am Tag trainiert, das ist dann noch eine ganz andere Nummer. Aber irgendwie hat sich das dann auch so entwickelt, dass ich dazugehört habe.
Kannst du dich denn noch an dein erstes Länderspiel erinnern?
Das war gegen Island in Barentrup.
Also ja.
Ja.
Mit sehr viel Stolz?
Ja. Ja, also den Bundesadler tragen zu dürfen und für ein Land aufzulaufen, das ist etwas ganz Besonderes. Und deswegen kann ich das auch heute nachvollziehen. So die Mechanismen, die heute ablaufen, dass jeder Spieler und jede Spielerin alles dafür tun würde.
Oh, jetzt könnte ich die Frage stellen, ist das immer noch so? Aber ja, so weit will ich gar nicht gehen. Wir sind noch nicht an dieser Stelle des Gespräches. Wir müssen ja weiter erstmal über dich sprechen. Ich habe ja eben schon gesagt, 96 Länderspiele sind das geworden. Wie hat sich deine Zeit bei der Nationalmannschaft entwickelt und auch die Akzeptanz innerhalb des Teams? Das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wird man akzeptiert? Wie ist das mit Hierarchie? Wie war deine Leistung in der Liga? Wie war die Konkurrenzsituation auf deiner Position?
Meine Position, da gab es, glaube ich, nicht ganz so viele. Also in Berlin gab es Kreisläufer. Petra Platen war Kreisläuferin, Petra Friedl. Es gab schon einige, aber irgendwie, darüber habe ich mir keine Gedanken gemacht. Ich habe mich darauf konzentriert, immer gut zu sein, fit zu sein, gut zu sein. Und es ist mir über weite Strecken gelungen. Und wenn es mir nicht gelungen ist, habe ich mich immer maßlos geärgert. Also ich war immer sehr ehrgeizig und hab das auch von anderen abverlangt. Das weiß ich. Ich war bestimmt in meiner Erwartungshaltung. Also das, was ich von mir erwartet habe, habe ich auch immer von anderen erwartet. Und das macht dich nicht unbedingt sympathisch.
Das finde ich einen sehr, sehr interessanten Punkt, weil ich glaube, Anspruchsdenken ist ganz, ganz wichtig. Was erwartet man auch von sich selber? Was möchte man erreichen? Was tut man für diese Ziele? Geht man manchmal auch ein bisschen zu weit? Das kann ja auch passieren. Um das Ganze mal in Kontext zu setzen, welchen Stellenwert hatte denn deiner Meinung nach der Frauenhandball in den 80er Jahren in Deutschland?
Einen sehr geringen Stellenwert. Also wenn ich das vergleiche mit heute, da geht in manchen Bereichen schon viel mehr die Luzi ab, wie man so schön sagt. Also Frauenhandball wird schon viel mehr wahrgenommen, obwohl man immer noch nicht zufrieden sein kann mit dem, was heute läuft. Da gibt es für mich viele Defizite und auch immer noch dieses Stiefmütterliche. Naja, schön, dass die Mädchen da sind, aber den richtigen Handball machen ja die Jungs. Also das gibt's immer noch und es gibt viele Lippenbekenntnisse. Also wenn ich mal die Kurve kriege zur heutigen Zeit, da fehlt mir einfach die Bereitschaft, so wie der 20er das bei den Fußballerinnen gemacht hat, dafür gesorgt hat, dass die Frauen, zumindest die Frauennationalmannschaft, in den öffentlich-rechtlichen Medien eine Chance kriegen und Fernsehzeiten kriegen. Und dass die Vereine, die Bundesligisten, dass die angehalten wurden, dass sie eine Frauenmannschaft aufbauen. Und ich weiß das ja von Bayer Leverkusen hier, die dann aus Köln eine Zweitligamannschaft die Lizenz abgekauft haben und den Fußball hier in Leverkusen etabliert haben. Und wenn man sich die Entwicklung anguckt, das hätte ich mir auch gerne gewünscht, weil wir Handballerinnen oder der Frauenhandball kann sich auch nur vermarkten und auch Geld erwirtschaften, wenn die Fernsehzeiten da sind. Wenn die nicht da sind, ist man halt uninteressant für Sponsoren. Das ist halt immer noch die gleiche Leier.
Ja, und ich glaube ganz persönlich, dass man auch die großen Marken braucht, wie das im Fußball auch der Fall ist. Ich glaube, dass der Frauenfußball auch so protegiert wird, aus dem Grund, weil immer die großen Marken dahinter stehen. Bayern München hat eine Mannschaft in der ersten Liga, der VfL Wolfsburg, Borussia Dortmund hat das jetzt von ganz unten aufgebaut. Die werden irgendwann auch in der ersten Liga ankommen. Du hast Bayer Leverkusen angesprochen, der erste FC Köln hat eine Frauenfußballmannschaft seit vielen, vielen Jahren und so weiter und so fort. Also die Liste ließe sich fortsetzen, aber vor 20 Jahren sah das auch noch ganz anders aus.
Wollte ja auch keiner und deswegen hat ja im Fußball zumindest, gab es ja dann auch Regularien und es gab ja auch dann, ich weiß das nur von Leverkusen, es gab dann auch die WM 2011, Fußball-WM. Und unser Sponsor hat es gern gesehen, dass ein Länderspiel auch in Leverkusen, in der Bayer-Arena stattfindet. Und Grundbedingungen waren, ihr müsst eine Frauenmannschaft haben. Und so haben alle Bundesligisten, also alle Fußball-Bundesligisten, ob gewollt oder gezwungen, ist ja jetzt mal egal, im Laufe der Zeit eine Frauenmannschaft etabliert.
Ja, man stelle sich mal vor, die Füchse Berlin, die Rhein-Neckar-Löwen oder die SG Flensburg-Handewitt hätten eine Frauenmannschaft. Das würde wahrscheinlich schon sehr viel bringen. Ob es so viel bringen würde wie im Fußball, das wissen wir nicht. Das ist ja alles Spekulation. Aber um die Kurve wieder zurückzukriegen auf die Zeit damals, möchte ich dieses Wort Kampf nochmal benutzen, weil mittlerweile im Frauenhandball, auch bei der Nationalmannschaft, bei dem einen oder anderen Verein sicherlich auch Dinge etabliert sind und möglich sind und Standard sind, von denen ihr damals nur träumen konntet.
Das ist wahr, ja.
Für was musstet ihr denn alles kämpfen damals, was ihr vielleicht auch gar nicht bekommen habt?
Na, auf jeden Fall öffentliche Aufmerksamkeit. Also ich habe ja eingangs gesagt, dass bei Bayer Leverkusen war alles professionell, aber es war kühl. Es hat in Leverkusen niemand interessiert, weil in Leverkusen gab es auch Basketball, Männer, Frauen, Volleyballmänner, Frauen, es gab Fußball, es gab Kunstturnen, es gab Judo, es gab rhythmische Sportgymnastik und das war alles in der Spitze. Und Leverkusen ist eigentlich ein Vorort von Köln, wenn man das mal so provokativ sagen darf. Das heißt, auch die Infrastruktur, um sowas zu finanzieren, ja schon ohnehin schwierig ist. Und damals waren alle Sportarten gesponsert von der Bayer AG. Also Bayer AG hat alle Sportarten damals finanziert. Und das ist ja heute auch nicht mehr so. Und von daher ist es jetzt schwierig. Also ich bleib dabei. Ich brauche für meine Sportart Frauenhandball natürlich Sponsoren. Für die Sponsoren bin ich nur interessant, wenn ich denen auch eine Präsentation übers Medium Fernsehen anbieten kann. Und da rede ich nicht von Internet. Das ist schön, das ist gut, dass es das gibt. Aber mal so um 20.15 Uhr Fußball-Länderspiel der Frauen, davon kann Handball doch nur träumen. Frauenhandball.
Ich hoffe sehr, dass sich das irgendwann in diese Richtung entwickelt. Die EHF-Turniere ab 2026, wissen wir, werden in den Öffentlich-Rechtlichen gezeigt. Meiner Meinung nach ein paar Jahre zu spät. Aber ja, da können wir ja fast schon mit zufrieden sein, dass es jetzt so gekommen ist. Wenn wir jetzt mal zurück überlegen zu einer Zeit, wo deine Karriere ja dem Ende entgegenging, das WM-Finale 93 wurde nicht mal live im deutschen Fernsehen übertragen. Ist eigentlich der absolute Hammer.
Ja, ist dem Tennis zum Opfer gefallen, glaube ich.
Ja, das ist so.
Ja, ich kann mich auch erinnern. Das war unglaublich. Und da gab es Dagmar Berghoff, die in der Tagesschau, ich glaube es war Tagesschau, die das zumindest mal aus Eigenmotivation erwähnt hat. Das fanden wir alle ganz toll. Also das war keine Nachricht, so wie es üblich war, sondern Dagmar Berghoff hat damals einfach ihre Bewunderung ausgesprochen für die Frauen.
Ich habe eben gefragt, ob du dich an dein erstes Länderspiel erinnern kannst. Kannst du dich auch an dein letztes Länderspiel erinnern?
Das ist eine böse Frage. Ich habe mein letztes Länderspiel gemacht im Rahmen der Weltmeisterschaft 1982 in Budapest. Aber ich weiß nicht mehr, gegen wen.
Warum war das dein letztes Länderspiel?
Ich hab meinem damaligen Bundestrainer gesagt, Zitat, ich werde gerne in den Arsch gekrochen, aber es war leider schon besetzt.
Was ist dann passiert?
Naja, das hatte ja eine Vorgeschichte, dass ich sowas Böses sage. Und es war dann auch so, dass man von mir verlangt hat, dass ich zurücktreten solle, sonst würde man mich aus der Nationalmannschaft werfen. Hintergrund, ich habe mich offen zu meiner Homosexualität bekannt.
Ist eigentlich in der heutigen Zeit nicht mehr vorstellbar, also es ist in der heutigen Zeit nicht mehr vorstellbar, Gott sei Dank ist das auch so. Das ist ja eine persönliche Entscheidung. Bedeutet, da war im Prinzip in dem Moment der Mensch ja egal. Also den Sportler hätte man gerne genommen, aber das Menschliche, das hat man nicht akzeptiert.
So war's. Also man hat mich, das ist jetzt meine subjektive Wahrnehmung, aber man hat mich in einen Topf geworfen mit Kriminellen, mit Pädophilen, mit Unnormal. Ja, und das Hauptargument war, ich könnte ja andere Mitspielerinnen verführen oder anstecken, wie auch immer.
Es ist ja im Rückblick eigentlich überhaupt nicht zu glauben. Wenn man jetzt heute auch überlegt, es gibt Spielerinnen auch auf absolutem Top-Niveau, die sind offen homosexuell. Wir haben mittlerweile auch ehemalige Sportler aus dem männlichen Bereich, die sich zu ihrer Homosexualität bekannt haben. Und das ist ja eine sehr positive Entwicklung. Es ist ja eigentlich fast schon schade, dass sie das überhaupt sagen müssen, weil es ihre eigene persönliche Sache ist. Interessiert mich ja auch generell eigentlich gar nicht. Bei dir ist es natürlich Teil deiner Geschichte, deiner sportlichen Geschichte und sicherlich auch deiner persönlichen Geschichte, ist ja ganz logisch. Was ist dann danach passiert, nachdem klar war, du spielst nicht mehr in der Nationalmannschaft? Wie bist du persönlich damit umgegangen und wie hat dein Umfeld darauf reagiert und wie hat auch die Öffentlichkeit darauf reagiert?
Das sind so viele Fragen. Vielleicht ist mal auch wichtig, im Vorfeld nochmal zu erwähnen, dass mein Bekenntnis ja kam im Rahmen der Vorbereitung auf diese WM, also 3-4 Monate vorher, inklusive der gesamten Vorbereitung. Und in dieser Vorbereitung habe ich ja schon diese Ausgrenzungen gespürt.
Wie sahen die aus, diese Ausgrenzungen?
Na, ich habe im 8. Stock ein Zimmer gekriegt und die Mannschaft war geschlossen im 2. Nur mal als Beispiel. Also es gab Ausgrenzung. Auch die Kommunikation, dass 3/4 der Mannschaft ja mich auch ausgegrenzt hat. Weil es ist ja dann auch so, man will ja spielen. Und Menschen sind ja wie Schafe oft, dass man eigentlich mit der Mehrheit geht. Und wenn da jetzt ein schwarzes Schaf ist und der große Boss sagt, das schwarze Schaf ist nicht in Ordnung, dann meiden alle das schwarze Schaf, außer vielleicht eine Handvoll, die den Mut haben und sagen, was soll das denn? Und zur damaligen Zeit waren 50% Spielerinnen homosexuell, natürlich heimlich homosexuell, aber an diesen Ausgrenzungen hat sich ein Großteil auch dieser homosexuellen Menschen beteiligt, damit sie ja nicht auffallen. Und so bin ich eigentlich durch diese Vorbereitung in diese Weltmeisterschaft rein, weil man hat mich gebraucht, also so schlecht war ich gar nicht. Ich war auf dem Höhepunkt meiner Leistungsfähigkeit und ich war aber nicht glücklich. Ich war, glaube ich, gar nicht in der Lage, wirklich Topleistung zu bringen, weil das merkt man ja. Und wenn man dann im 8. Stock, das war in Japan, das macht einen fertig, wenn man dann wie aussätzlich behandelt wird und irgendwo auch von der Mannschaft ausgegrenzt wird. Und das endete eben halt damit, dass wir in Budapest auch relativ schlecht abgeschlossen haben und beim Bankett mir der Trainer seine Entscheidung offenbart hat.
Wie war deine erste Reaktion darauf? Das Zitat von vorhin?
Zitat.
War das das letzte Mal, dass ihr beide miteinander gesprochen habt?
Nein. Ja, wir haben uns einige Jahre nicht gesehen und es gab viele Jahre später in Berlin die Europameisterschaft der Frauen. Und da habe ich den damaligen Bundestrainer wieder getroffen. Wir sind uns begegnet und ich war, wie das so meiner Art ist, bin immer sehr direkt. Ich war dann, nee. Aber wir haben uns dann dazu entschieden, dass wir uns aussprechen. Wir haben uns dann in Dortmund in einem Hotel getroffen, ein halbes Jahr später, und da haben wir uns zumindest ausgesprochen.
Hat dir das gut getan?
Das war in Ordnung. Gut getan ist was anderes. Gut getan hat mir, dass ich nochmal die Chance gehabt hätte, Nationalmannschaft zu spielen, aber da war ich weit über 30 und habe ich gesagt, nee, lass mal die Jüngeren ran. Das hat gut getan.
Jetzt muss ich nochmal die ganzen Fragen stellen oder wiederholen, die ich eben gestellt habe, wo du gesagt hast, das waren aber so viele auf einmal. Du hast jetzt schon erzählt, wie die Mannschaft darauf reagiert hat. Und was ich da sehr spannend finde, ist der Fakt, dass du gesagt hast, die Hälfte der Mannschaft war homosexuell. Und das ist so ein Punkt, den ich da nicht verstehe. Warum hat denn den anderen Mädels der Mut gefehlt? Hast du mit denen darüber gesprochen irgendwann mal?
Nein, ich habe da nie mehr drüber gesprochen, weil nach meinem Ausscheiden aus der Nationalmannschaft war ich auch Person der Öffentlichkeit. Also es ging damals, was Homosexualität betraf, ging es um Martina Navratilova und um mich. Und Martina Navratilova konnte sich das wirtschaftlich erlauben, weil im Tennis hat man damals schon viel Geld bezahlt und Martina Navratilova lief Gefahr, auch aufgrund ihrer Homosexualität Sponsoren zu verlieren. Und das war bei mir nicht die Frage. Bei mir war das dann so, dass ich durch die Medien gezogen wurde. Das war natürlich immer Thema und ich habe bei Bayer gearbeitet, also Großraumbüro. Da hat man schon gemerkt, dass wenn ich reinkam, dass dann gewisse Zeitungen in der Schublade verschwanden. Man hat es gemerkt bei Bayer Leverkusen, dass man darüber nachgedacht hat, ob das wirklich jetzt so gut ist, eine solche Person, wie ich es bin, in den Reihen zu haben, weil sie Angst hatten, dass junge Spielerinnen nicht mehr kommen. Also es war schon Thema irgendwo, aber durchgesetzt haben die sich nicht. Also es war dann eigentlich mein Problem. Ich habe schon 1-2 Jahre gebraucht, um mit diesen Ausgrenzungen so klarzukommen, dass ich immer noch gut Handball spielen konnte, mich immer noch in meinem Leben wohlgefühlt habe. Und wie es mir dann zu Hause ging, ging halt niemandem was an. Ich habe schlecht geschlafen, sagen wir mal so.
1-2 Jahre hast du gebraucht?
Ja.
War das die härteste Zeit deines Lebens, aber vielleicht auch im Nachhinein, jetzt viele, viele Jahre später, die beste Entscheidung, die du jemals getroffen hast, das öffentlich zu machen?
Von meinem Vater habe ich gelernt, dass es wichtig ist, dass man immer in den Spiegel gucken kann. Und im Nachhinein muss ich sagen, ja, ich habe nicht gelogen. Es war so, wie es ist. Und ich bin durch diese Geschichte durch. Und ich glaube, dass mich diese Geschichte auch geformt hat, mich selbstbewusst gemacht hat. Ich glaube, dass ich damit konfrontiert wurde, von vielen beneidet zu werden, dass ich mein Leben so gelebt habe, wie andere das vielleicht auch gerne gemacht hätten, sich aber nicht getraut haben. Welchen Preis ich dafür bezahlt habe, das wussten die ja gar nicht. Ja, ich habe viele Briefe bekommen, worin stand, wir beneiden dich oder toll oder irgendwie Vorbild, und das gab es schon. Es gab auch ja eine Handvoll Eltern, die mich kontaktiert haben, nicht nur aus Leverkusen, sondern auch aus größerer Umgebung, die mich kontaktiert haben, weil sie ein Problem mit ihrer Tochter hatten und sie nicht wussten, wie sie damit umgehen sollen. Das gab es auch, und das hat mich irgendwie auch ein bisschen bestärkt.
Also, ja, war die beste Entscheidung deines Lebens?
Eine gute Entscheidung, ob es die beste war, weiß ich nicht. Eine gute Entscheidung.
Ja, darauf können wir uns einigen. Du hast gesagt, dass sie bei Bayer Leverkusen irgendwann die Zeitung dann auch irgendwie haben verschwinden lassen und so weiter. Wann hattest du denn das Gefühl, dass man da dann wieder normal mit dir umgegangen ist? Weil du bist ja dann einige Jahre noch bei Bayer Leverkusen geblieben als Spielerin, bevor du dann nach Lützelinden gegangen bist.
Ja, ich habe eigentlich mit 33, glaube ich, ich war 33, und der Verein Bayer Leverkusen mit seinen damaligen Verantwortlichen hat überlegt, die Mannschaft zu verjüngen, und man hat mich nicht damit konfrontiert, sondern hat es mich spüren lassen, dass sie auf meine Arbeit keinen Wert mehr legen. Das hat man mir spüren lassen. Und was ich nie verstanden habe, weil man kann doch miteinander reden und man kann sagen, hier, wir wollen verjüngen, und haben die aber nicht gemacht. Und parallel hatte ich ja meinen Erzfeind Jürgen Gerlach, der ja mich als homosexuelle Frau, natürlich, der hat keinen Moment ausgelassen, um mich sexistisch zu beleidigen. Und von daher habe ich jetzt dieses Wort Erzfeind benutzt. Der hat regelmäßig angerufen und gefragt, ob ich komme. Und naja, als sich das dann so entwickelt hat, habe ich dann gesagt, okay, ich komme mal vorbei.
Jürgen Gerlach ist vielleicht die kontroverseste Person, die es im deutschen Frauenhandball jemals gegeben hat?
Ja, Jürgen Gerlach war, der hatte für mich eine gespaltene Persönlichkeit. Hochintelligent, der wusste mit seiner Intelligenz gar nicht wohin. Der hat morgens um 5 angefangen zu arbeiten als Orthopäde, da standen die Leute schon vor der Tür, und kam abends zum Training in die Halle, hat dann sein Training gemacht, und abends hat er dann zu Hause spätabends noch sein Klavier gespielt. Der konnte wunderbar Klavier spielen, und wenn man das gehört hat, dann hat man gedacht, wie kann dieser Mann so sein, wie er ist im Leben. Und von daher, ich hatte gutes Training. Ich glaube nicht, dass der jedes Training vorbereitet hat. Das hat er einfach aus dem Ärmel geschüttelt, und das hatte alles Sinn. Als ich nach Lützelinden kam, habe ich schon viele Jahre viele Trainer gehabt. Gute und auch weniger gute. Aber Jürgen Gerlach war, was die Kompetenz, die Handballkompetenz betrifft, einer der Besten.
Du hast gerade gesagt, dass der keine Gelegenheit ausgelassen hat, um dich zu beleidigen. Erstmal würde ich gerne wissen, wie hat er das denn gemacht? Hat er das über Aussagen in den Medien gemacht? Also ist er zur Zeitung und hat dann irgendwas gesagt, wenn ihr mit Leverkusen gegen seine Mannschaft gespielt habt? Hat er dir das persönlich gesagt? War das während der Spiele? Und warum bist du dann ausgerechnet zu dem?
Ja. Also um deine erste Frage zu beantworten, das hat er während des Spiels gemacht, als Trainer. Ich bin da ja immer hin und her gelaufen. Und es gab vielleicht auch die eine oder andere Bemerkung über Zeitung. Aber eigentlich ist ja diese Konfrontation das wirklich Beleidigende. Er wollte halt da meine Konzentration zerstören, wie auch immer. Es hat ja auch manchmal geklappt und manchmal halt nicht. Zweite Frage, warum bin ich ausgerechnet dahin? Eigentlich wollte ich gar nicht dahin. Aber der Gerlach, der hat mich jeden Tag angerufen. Also so eine Penetranz und hat mir Geschichten erzählt und soft. Und ich wollte damals, als ich nach Lützelin gefahren bin, da bin ich eigentlich nach Basel gefahren und Lützelin lag auf dem Weg. Mein Bruder hat in Basel gewohnt und den wollte ich besuchen und dann habe ich gesagt, ich komme auf dem Rückweg vorbei. Ja, und dann bin ich auf dem Rückweg vorbeigefahren, Lützelin, Halle, er wusste auch, dann und dann kommt Wolf. Was hat Gerlach gemacht? Gerlach hat ein Training organisiert, ein Training, ein Showtraining fürs Publikum. So, und das war so eine Dreifachhalle an der Schule. Irgendwie, als ich dann davor gefahren bin, das hat überhaupt nicht nach Auflauf ausgesehen. Ich bin dann also da rein, wir hatten eine Verabredung, macht die Sporthalle die Tür auf und dann steht er da mit dem Mikrofon und sagt, und das ist hier meine Überraschung. Und dann stand ich da, die Halle war voll. Die Mannschaft hatte wohl Training, also der war fertig mit Training. Ich kam dann und dann hat er mich quasi vorgestellt als seine Überraschung, als Neuzugang. Und dann stand ich da erstmal. Ja, war auch ganz nett. So die Reaktion der Zuschauer, die kannten mich ja. Das war schon sehr beeindruckend, weil ich kannte ja keine Fans. Also so eigene Fans, also Fans, die dich beklatschen. Ich kannte immer nur die Fans, die gegen dich sind. Und wir haben dann hinterher noch kurz gesprochen, habe gesagt, ehrlich, so geht das hier nicht. Und bin dann nach Hause und habe gesagt, ich melde mich. Am nächsten Morgen, also es war an einem Wochenende, am nächsten Montagmorgen lag in meinem Büro in Leverkusen, da habe ich schon aus dem Werk heraus auf der Geschäftsstelle des Hauptvereins gearbeitet, da lag eine Zeitung, Kölner Stadtanzeiger, überregionaler Teil, ein Foto mit Gerlach und mit mir, Wolf zum TV Lützelinden. Stimmte noch gar nicht, aber stand da. So, eine halbe Stunde später musste ich zum Vorstand. Und dann haben die vom Vorstand versucht, mir klarzumachen, dass das nicht geht. Das geht nicht. Und ich sollte mir das gut überlegen, weil es gibt ja auch andere Möglichkeiten, mich arbeitstechnisch irgendwo einzusetzen. Und da kam wieder so dieser böse Wolf raus, der gesagt hat, ich lasse mich doch nicht erpressen. In Leverkusen arbeiten über 30.000 Mitarbeiter, damals zumindest. Und da muss auch keiner Rechenschaft ablegen, wo er seinen Sport ausübt. Also ich habe mein Geld ganz normal verdient. Es war ja nicht so, dass ich habe von morgens 7:45 bis 4:45 gearbeitet. Naja, und dann habe ich gesagt, lass mich nicht erpressen. Dann bin ich gegangen.
Wie war das Training bei Jürgen Gerlach?
Das war von der fachlichen Seite her gut, gute Belastungssteuerung, gute Strategie, guter Aufbau der Trainingsstunden, Führung, Katastrophe. Katastrophe. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Der ist manchmal ausgerastet. Der Gerlach hat das Training, und wir reden jetzt nur über das Führungsverhalten, also wir reden jetzt nicht über die Kompetenz. Der hat jede Trainingseinheit genutzt, um erstmal seinen Alltagsfrust an irgendeiner Spielerin abzubauen. Und das waren natürlich Spielerinnen, 13, 14, 15, 16, also Ersatzspielerinnen oder Reservespielerinnen. Da hat er seine Macht ausgeübt. Also es gibt ja so eine psychische Macht, der hat die angeschrien und hat die mit den ersten sechs erstmal spielen lassen, wohl wissen, dass die das nicht können. Und dann hat er die da zur Sau gemacht. Und also ein Führungsverhalten, das war schon, das hat mich an die Sowjetunion erinnert irgendwie. Da gab es ja auch so Druck. Und meine Rolle hat sich dann im Laufe der Jahre, also ich war ja 3 Jahre da, ich hatte dann eine Rolle, ich konnte nie Ungerechtigkeiten leiden, nie. Das, Das geht gar nicht. Und man muss immer respektvoll miteinander umgehen. Und ich habe dann schon dafür gesorgt, dass das in Grenzen gehalten wurde. Der hat meine Spielerin getreten im Training. Und die ist dann weinend rausgelaufen. Und dann habe ich vor der Mannschaft gesagt, sag mal, du hast sie nicht mehr alle. Du kannst doch hier die Spielerin nicht treten. Habe ich nicht. Habe ich nicht. Ich sage, hast du doch. Und jetzt gehst du raus und entschuldigst dich. Dann ist er raus, hat die geholt. Wie so ein kleiner Junge, der sich jetzt vertragen muss. So, das meine ich mit schizophren. Wie so ein kleiner Junge hat er die genommen. So Schulterklopfen. Das war seine Entschuldigung, weiter geht's. Nochmal so als Beispiel, damit man sich vorstellt, was da manchmal im Training abging.
Es ist ja kurios, dass das sportlich deine erfolgreichste Zeit war. Du warst so viele Jahre bei Bayer Leverkusen, hast da so viele Titel gewonnen, Meisterschaften und Pokale. Dann gehst du, ich sag das jetzt mal so mit allem Respekt auch für den Menschen, zu einem Verrückten, zu einem absoluten Psychopathen und gewinnst den Europapokal der Landesmeister. Du hast mir, bevor wir angefangen haben, dieses Gespräch aufzuzeichnen, ein kurzes Video gezeigt, weil es vor ein paar Jahren dieses 30-jährige Jubiläum gab. Und da wurdest du unter anderem dann interviewt. Da gab es auch Spielszenen. Da habe ich nur gedacht, mein Gott, die Trikots. Und ihr habt da gespielt gegen, wie es jetzt heißt, ja, Hypo Niederösterreich. In Hin- und Rückspielen noch. Damals gab es ja das Champions-League-Final vor noch nicht. Die Champions-League gab es noch nicht mal. Ist das dann der größte Erfolg, den du als Spielerin je hattest, diesen Titel zu gewinnen? War das das Größte, was du dir vorstellen konntest?
Klares Ja, natürlich. Als ich nach Lützelinden ging, habe ich eine ganz andere Seite dieses Handballsports kennengelernt. Lützelinden ist ein Dorf. Und in Lützelinden, da gab es eine Fankultur. Die Halle Gießen-Ost, die war immer voll. Die haben uns unterstützt. Jeden Donnerstag gab es in diesem Vereinsheim ein Mannschaftsessen und es waren viele Bauern in Lützelinden. Und ich bin nach Hause gefahren. Ich habe immer hier gewohnt. Ich bin immer gefahren. Ich bin donnerstags nach Hause gefahren mit Eiern, mit Brot, mit Wurst, mit Käse, mit allem. Ich hatte immer volle Tüten. Die haben mich geliebt. Die haben mit uns gefiebert. Das war etwas, was ich nicht kannte. Klar, ich hatte einen verrückten Trainer, aber der verrückte Trainer hat es geschafft, irgendwo auch auf mich zu hören. Wir haben uns intensivst ausgetauscht und ich durfte ihm auch sagen, das geht gar nicht jetzt hier. Und was ich an Jürgen faszinierend fand, war, dass er das ganze Paket Europapokal, die ganzen Reisen, diese Zwischenstopps, die wir gemacht haben, vor allen Dingen nach Osteuropa, die hat er minutiös vorbereitet. Wir haben da nicht gegessen, sondern wir hatten einen riesen Koffer mit eigenem Essen. Der hat sich auf kein Risiko eingelassen, dass man übersalzene oder zu fettige Nahrung, ich meine, da sind ja teilweise Sachen abgegangen, die kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, was war so. Und das habe ich einfach bewundert, dass er jede Möglichkeit ausgeschlossen hat, dass man schlecht spielt. Und wir haben gut gespielt. Und dann kam ja noch natürlich dazu, dass er ein Zampano war auf der Bank. Der hatte auch keinen Respekt vor dem Gegner, vor den Schiedsrichtern, das war ein Zampano. Und das hat natürlich auch noch Pfiffe ausgemacht. Oder ja, es war einfach so, wir hatten einfach eine geile Zeit. Das hat funktioniert. Und ich glaube, das Finale im Hinspiel in Gießen, ich glaube, dass auch die erfolgsverwöhnten Österreicherinnen, die ja auch zusammengekauft und eingebürgert waren, das war ja eine osteuropäische Truppe, die haben gedacht, die machen uns mit links. Und dann passiert das schon mal, dass man mit 6 Toren verliert. Das war für die eine Katastrophe, aber die waren sich sicher, dass sie das aufholen. Nö, haben sie nicht.
Das Kurioseste finde ich, wenn du über Jürgen Gerlach sprichst, trotz dieser Schizophrenie und dieser, ja, Dr. Jekyll und Mr. Hyde's Nummer, die der abgezogen hat, bekomme ich das Gefühl, dass ihr eine unfassbar verschworene Einheit gewesen seid. Diese Mannschaft mit, sage ich explizit, mit diesem Trainer.
Ist so. Das ist so. Das ist mir bewusst geworden, als Jürgen vor 2 Jahren, 3 Jahren, ich weiß gar nicht mehr, verstarb, wie viele der ehemaligen Spielerinnen auf seiner Trauerfeier waren. Muss ich schon sagen. Also das ist ja das Kuriose. Und es ist ja auch kurios, wir sind auch nicht in Frieden gegangen. Das geht ja gar nicht. Man kann mit Jürgen, man kann nicht gehen, ohne dass es nicht Stress gibt. Aber es war dann irgendwann so, dass er immer wieder probiert hat, mich zu kontaktieren, erstmal handballspezifisch. Und als er dann 2006 gehört hat, dass ich schwer erkrankt bin, da war er einer der Ersten, der mir seine medizinische Hilfe angeboten hat. Das muss man so sagen. Also diese Aufs und Abs, die wir miteinander hatten, das war auch schon tief.
Irgendwann hast du dann diese Entscheidung getroffen, da ja wegzugehen. Und du hast gerade schon angedeutet, man kann sich von Jürgen Gerlach nicht im Frieden trennen. Erstmal wusstest du zu dem Zeitpunkt, dass der Höhepunkt deiner sportlichen Karriere jetzt erreicht war? Dass das Erste und das Zweite, warum nicht direkt wieder Bayer Leverkusen?
Also, mein Weggang von Lützelin war so ähnlich, wie ich von Bayer Leverkusen gegangen bin. Also Jürgen Gerlach hatte zum Jahreswechsel eine andere Kreisläuferin verpflichtet, was damit verbunden war, dass er mir nicht mehr diese Loyalität gegeben hat und mich in diesen Topf von Spielerinnen geworfen hat, die er versucht hat zu diskreditieren. Also das hat man einfach gemerkt. Und ich habe ihm dann gesagt, pass mal auf, Jürgen, ich brauche das nicht. Das war zum Jahreswechsel. Habe ihm das Lützeliner Auto in Biebertal vor seiner Haustür gestellt, habe mich abholen lassen und habe gesagt, die letzten Spiele machst du alleine. Ich brauche das nicht. Ich war wirtschaftlich nicht abhängig. Ich war immer unabhängig dadurch, dass ich gearbeitet habe. Und habe dann einfach gesagt, tschüss. Und dann musste der damalige Manager vermitteln, denn es gab ja noch viele wichtige Spiele, die es zu gewinnen galt. Und das hat ihn viel Überredungskunst gekostet. Dann habe ich gesagt, okay, ich komme wieder, auch für die Mannschaft, aber du lässt mich in Ruhe. Also, sonst gehe ich sofort wieder. Hat er auch gemacht. Und danach bin ich dann auch gegangen. Ja, danach bin ich gegangen. Und dann habe ich ein wirtschaftlich sehr lukratives Angebot von Balle Bremen bekommen. Aber das war einfach nur, das war schwierig, weil ich habe nie in Bremen gewohnt. Ich bin freitags nach Bremen gefahren, habe von Montag bis Donnerstag bei den Männern mittrainiert. Hier Bayer Leverkusen, zweite Liga, glaube ich. Das hat mir viel Spaß gemacht mit den Jungs, aber ich hatte zur Bremer Mannschaft nicht so den Draht. Also ich gehörte nicht wirklich dazu und ich habe das auch nicht die ganze Saison durchgezogen. Ich habe dann irgendwann auch gesagt, macht mir keinen Spaß.
TuS Walle Bremen, das müssen wir vielleicht erklären, auch wenn die Leute, die hier zuhören, den Namen vielleicht schon mal gehört haben. Ich überspitze das jetzt mal. Das war ein Zirkusverein.
Ja. Ja.
Mit einem Geldgeber, also dass dem nicht Unseriosität auf die Stirn tätowiert war, das war ja noch alles. Wie hast du das erlebt auch? TuS Walle Bremen war ja danach ein paar Jahre auch noch erfolgreich. Sie haben mit Anja Andersen, die für mich persönlich spektakulärste und beste Handballerin aller Zeiten, in die Bundesliga geholt. Wie gesagt, es war ein Zirkus. Wie hast du das empfunden? Dann später ja auch nochmal als Gegnerin von Walle. Wie hat die Liga diesen Verein wahrgenommen?
Also ich hatte ja eingangs schon gesagt, ich habe da das erste Mal richtig viel Geld im Handball verdient. Das war für mich der Grund zu sagen, ja, ich mache das jetzt nochmal irgendwie. Richtig Bezug hatte ich nicht. Ich war freitags da und das Wochenende Spiel oder irgendwo in der Walachei Spiel und montags war ich pünktlich wieder in Leverkusen. Bremen, Walle Bremen hatte gar keine, die hatten gar keine Rahmenbedingungen für professionellen Handballsport. Die konnten in der Woche nicht eine Einheit auf dem ganzen Feld trainieren. Die hatten immer nur eine Drittelhalle zum Training da in dem Sportzentrum Walle. Die hatten 4 Stufen Tribüne oben in der Halle, wo sie gespielt haben, und hatten mit Jens Eckhoff damals einen sehr umtriebigen CDU-Politiker, der alles möglich gemacht hat, um das einigermaßen seriös zu gestalten. Die Spielerinnen waren alle zusammengekauft, gute Spielerinnen auch, aber ja, die waren auch für diese Zeit eine Konkurrenz für Lützelin, das war dann so, aber das war schon spooky, ja. Und der Ursprung war ja, dass der Mäzen Brüggemann seiner Tochter eine Bundesligamannschaft zusammengekauft hat, damit die Tochter da in der Bundesliga spielen kann. Und die konnte keinen Ball fangen. Das war schon verrückt. Aber wie gesagt, ich hatte eine größere Beziehung zu den damaligen Männern von Bayer Leverkusen.
Dann gab es nochmal 2 Jahre Borussia Dortmund. Klassisches Ausklingen lassen?
Ja, Borussia Dortmund war damals in der zweiten Liga. Und ich hatte immer guten Kontakt noch zu Borussia Dortmund. Und dann habe ich gesagt, okay, zweite Liga schaffe ich noch. Und ist auch nicht so weit weg. Und ein bisschen Spaß. Und ja, dann steigen die auf. Da war ich wieder in der Bundesliga. War eigentlich nicht mein Plan. Aber es war noch okay. Also aufgehört habe ich, als ich dann mit einer Kreuzbandruptur ausgefallen bin. Und ich dann auch gesagt habe, so, jetzt ist Schluss. Jetzt kümmere ich mich darum, dass ich meine Knie in Ordnung bringe. Und dann bin ich durch.
Wir haben jetzt eine Stunde miteinander gesprochen und ich habe ja vorher gesagt, es sind gut 60 Minuten Gespräch. Das reicht heute leider bei weitem nicht. So viel kann ich sagen. Wir sind ja erst am Ende deiner Spielerkarriere.
Das stimmt eigentlich.
Ich habe zu Beginn gefragt, ob du ja eine Ahnung hattest, dass du gerne im Sport bleiben willst. Als dann klar war, Knieverletzung, vor allem Mitte der 90er, ja nochmal eine ganz andere Nummer als heute, weil es mittlerweile auch bessere medizinische Möglichkeiten gibt, eine bessere Betreuung in der Reha und so weiter. Wusstest du erstmal sofort, ja, ich muss jetzt aufhören, dass das Erste und das Zweite war klar, ich muss im Handball bleiben?
Nee, das war für mich überhaupt nicht klar. Für mich war klar, also ich wollte immer selber bestimmen, wann ich aufhöre. Also ich wollte immer gut genug sein, um attraktiv für andere Vereine zu sein und trotzdem irgendwann zu sagen, so, jetzt ist Schluss. Und das spürt man. Irgendwann spürt man das. Also ich kann mal sagen, Pokalwochenende mit, muss ich überlegen, mit Borussia Dortmund. Wenn man Ende 30 ist und man muss Samstag spielen und Sonntag spielen, also Halbfinale, Finale, dann ist man im Halbfinale noch gut, aber man kriegt die Erholung zum Finale nicht mehr hin. Das passiert dann einfach nicht mehr. Also nicht, dass man Katastrophe ist, aber wenn man einen Anspruch hat, einen guten Handball zu spielen, Leistungsträger zu sein und topfit zu sein, dann habe ich gespürt im Finale, boah, kriege ich nicht mehr hin. Und das war für mich entscheidend zu sagen, so, das ist letzte Saison. Und dass ich in dieser Saison dann einen Kreuzbandriss erlitten habe, ja, das war die Aufforderung, beende es. Habe ich dann auch gemacht. Um deine andere Frage zu beantworten, mir war nicht klar, dass ich dann dem Handball zugewandt bleibe, weil ich habe immer gearbeitet. Ich hatte einen Job bei Bayer Leverkusen und was ich gemacht habe, war, dass ich meine A-Lizenz gemacht habe, weil irgendeiner von Borussia Dortmund damals gesagt, mach das doch mal. Mach doch mal A-Lizenz. Ich hatte durch mein Studium, was ich auch abgeschlossen habe, hatte ich meine B-Lizenz. Ich habe nie in der Jugendmannschaft trainiert, nie. Ich hatte keine Ahnung. Und ich hatte dann meine A-Lizenz. Da habe ich übrigens einen geilen es war ein Lehrgang mit vielen Nationalspielern. Ich glaube, ich war damals die einzige Frau, die jetzt nicht 2 Jahre machen mussten, sondern es gab so komprimiert mal einen Lehrgang für alle ehemaligen Spitzenhandballer. Und da war ich dabei. Und ja, ich hatte die Lizenz dann und irgendwann kriegte ich dann das Angebot von Bayer Leverkusen, ob ich das machen würde. Und dann habe ich gedacht, ja, probiere ich halt mal, ne?
Ausgerechnet dein Verein.
Es war, Ja, ich habe da gearbeitet. Ich war immer in Leverkusen, auch wenn ich für viele Jahre persona non grata war. Also das muss man sich vorstellen. Ich gehe als gute Spielerin weg zu einem Konkurrenten und sorge mit dafür, dass Bayer Leverkusen nicht mehr den Erfolg hat. Das war ja schon so. Ich glaube, der letzte Titel war mit mir. Danach kam ja nichts mehr irgendwie. Und dann kriegte ich halt das Angebot.
Da konntest du nicht Nein sagen. Es war ja auch mehr oder weniger ein fließender Übergang.
Ziemlich.
Start zur neuen Saison und dann auf einmal in der Verantwortung in der anderen Rolle. Da haben wir, ich weiß nicht, vor 50 Minuten mal drüber gesprochen, dass du gesagt hast, ja, dann nimmt man natürlich dann alles anders wahr. Drucksituation ist anders. Da muss man dann auch sich durchkämpfen.
Mein erstes Jahr war das schwierigste Jahr überhaupt. Weil, ja, man geht auf die andere Seite, man ist aber noch im Herzen und in der Identifikation noch Spielerin. Und ich habe gedacht, was ich als Spielerin immer für einen Anspruch hatte. Ich hatte vom Trainer auch immer einen Anspruch, ich will gutes Training haben, ich will kompetentes Training haben und ich will einen roten Faden sehen. Ich will das Ziel sehen, wo soll es hingehen mit uns. Und habe gedacht, wenn ich den Spielerinnen, die da sind, gutes Training biete, hochklassiges Training biete, dann wird es funktionieren. Hat nicht funktioniert.
Hattest du Angst, dass du da scheiterst?
Ja. Ich habe dann ja auch die Reißleine gezogen. Ich kann mich erinnern, in meinem ersten Jahr, da haben wir zu Hause gegen Mainz gespielt und haben verloren. Und du merkst das ja schon in der Arbeit und irgendwas stimmt dir nicht, und aber die sprechen ja nicht. Und ich habe dann einfach gedacht, das, so wie ich mir das vorgestellt habe, so geht das nicht. Ich kann das nicht, habe ich gedacht. Und dann habe ich nach der Niederlage gegen Mainz, bin ich dann in die Kabine gegangen zu den Mädels und habe gesagt, so, ich werde gleich rausgehen und werde halt sagen, dass ich zurücktreten werde. Das ist nicht mein Job. Es funktioniert hier nicht zwischen uns und ihr werdet sicherlich mit einem anderen Trainer besser klarkommen. Und dann bin ich rausgegangen und dann liefen drei Spielerinnen hinterher. Drei. Und zwei von denen, zu denen hatte ich gar keinen Draht. Gar keinen. Und eine junge Torfrau, und die haben mich dann abgefangen und kannst du doch nicht machen. Ich sage, doch, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Ich habe gedacht, ich bin's, aber ich bin's nicht. Und danach hat sich irgendwas verändert. Und es ist mir dann auch im Laufe dieser Zeit in dieser Saison bewusst geworden, dass es eigentlich um Probleme ging, die nicht mit mir zu tun hatten, sondern es gab nicht jung gegen alt, sondern alt gegen neu, und die hatten Krieg. Die hatten Krieg. Und ich hatte mit der einen oder anderen ja noch zusammengespielt. Und das spielte auch eine Rolle. Und wir haben dann darüber gesprochen. Und danach haben wir die Spiele auch gewonnen irgendwie. Und danach hat man Vertrauen aufgebaut. Und ich habe mir dann auch Hilfe geholt. Also in diesem Jahr habe ich mich auch sportpsychologisch betreuen lassen, weil wie geht man damit um? Mit Sieg, mit Niederlage, mit dem Druck, mit meiner eigenen Trainereitelkeit, die man ja hat. Und das war auch gut so. Und das hat mir einen sportpsychologischen Hintergrund gegeben, dass ich im Jahr darauf mit dem Lothar Linz zusammengearbeitet habe, mit dem Sportpsychologen Lothar Linz, und das über viele Jahre, über 10 Jahre.
1996 war also dieser Beginn, und damals mit diesem, ich sag jetzt mal, ominösen Spiel gegen Mainz und den Folgen, die du gerade erzählt hast, du warst dann Trainerin von Bayer Leverkusen erstmal am Stück bis 2012, dann nochmal von 2014 bis 2018, nochmal kurz 2019, 2020, aber die prägnanteste Zeit ist natürlich die von 96 bis 2012. Du hast eben deine schwere Erkrankung erwähnt, 2006. Was ist damals passiert?
Ich bin damals an Brustkrebs erkrankt. Und das ist natürlich erstmal, ja, das passte überhaupt nicht. Ich habe gedacht, das kriegen die anderen, aber doch nicht ich. Aber es war denn halt so. Und bis man da mal wieder rauskommt aus dieser Nummer, vergehen schon ein paar schwierige Monate.
Wie sehr hat dich das belastet in deiner Arbeit als Trainerin, Und nicht nur, denn du bist ja nicht umsonst, ich sag jetzt mal, Miss Bayer Leverkusen. Ja? Du hast diesen Verein geprägt im Handball wie keine andere Person, weil da gibt es natürlich dann Therapie. Das ist eine körperliche Belastung, ist eine mentale Belastung. Da kann man eigentlich nicht eine Bundesligamannschaft trainieren. Geht nicht.
Geht. Ich habe ein Spiel verpasst in Holstebro. Das hat Bobby Gruner für mich gemacht. Das war das Wochenende, als ich im Krankenhaus zur OP lag. Und alles andere war ich wieder da.
War das deine Flucht auch vor dieser Anstrengung?
Da habe ich nicht drüber nachgedacht. Erstens ist das diese Identifikation mit diesem Projekt, was ich hatte. Das war auch eine Verantwortung. Und es war dann, als ich krank war, auch ein Stückchen weit Ablenkung. Klar, ich habe meine Therapie gemacht, aber ich habe auch meinen Job gemacht. Und ich habe das auch nicht in Frage gestellt. Also ich hätte nicht zu Hause sitzen können und Däumchen drehen und warten, bis ich den nächsten Arzttermin habe. Und nee, das wollte ich nicht. Kam für mich nicht in Frage. Ich bin da, glaube ich, auch ganz gut durch die Nummer durch. Ich war sportlich fit. Ich wusste nicht, ob ich es schaffe. Das weiß man nie vorher. Aber ich habe mir da keine Gedanken drüber gemacht. Ich habe gedacht, ich mache alles, was dem zuträglich ist, dass ich da wieder gesund werde, schulmedizinisch, und habe parallel meinen Job gemacht.
Jetzt muss ich irgendwie wieder diesen Bogen spannen zum Sportlichen. Denn ein Jahr später, glaube ich, soweit ich das aus meiner Perspektive beurteilen kann, gab es die vielleicht schlimmste Niederlage, die du als Trainerin gehabt hast. Ja, du nix schon. Meisterschaftsfinale in der Bundesliga, Playoff-System damals, gibt es ja jetzt mittlerweile wieder, aber damals Playoff-System, Finale gegen den ersten FC Nürnberg. Ich weiß auch nicht, wenn wir jetzt die 90er mal ausklammern, mit Walle Bremen und Lütze Linden und den Trainern, die dann jeweils da saßen und so weiter, ob es irgendwann mal eine größere Rivalität zwischen Trainern gegeben hat, als zwischen dir und Herbert Müller, der danach ja noch beim Thüringer HC und immer noch äußerst erfolgreiche Arbeit gemacht hat. Er war damals der Trainer des ersten FC Nürnberg und ihr hattet das Hinspiel relativ souverän gewonnen und das Rückspiel habt ihr dann mit einem Tor zu viel verloren. Du nickst die ganze Zeit, das muss ich natürlich jetzt ein bisschen erklären, weil die Leute das nicht sehen können, aber daran wirst du ja wahrscheinlich auch noch sehr prägende Erinnerungen haben. Wie war das damals, 2007?
Das war wirklich für mich persönlich die schlimmste Niederlage, weil wir ganz dicht an einer deutschen Meisterschaft waren nach so vielen Jahren und für mich als Trainerin auch bezeichnend. Damals war ich die einzige Frau in der Bundesliga, was natürlich bei den Männern, das habe ich aber erst im Nachhinein erfahren, ja, da gab es dann auch den Geschlechterkampf. Also eine Frau deutscher Meister, das wäre schon, hat auch Herbert Müller damals mal gesagt. Wobei ich heute sagen muss, ich habe immer eine sehr respektvolle Beziehung zu Herbert Müller gehabt, egal in welcher Mannschaft er Trainer war. Es hat sicherlich pikante Situationen gegeben, aber die hat es mit dem Gerlach ja auch gegeben. Und ich bin jetzt auch keine Pussy. Ich lasse mir nichts gefallen. Auch als Frau lasse ich mir nichts gefallen und kann mich an entsprechender Stelle auch wehren. Das mal nur so nebenbei. Aber das war 2007. Ich kann mich ganz genau dran erinnern, weil genau an diesem Wochenende ich auch erfahren habe, dass der Konzern der Bayer AG das Sportsponsoring drastisch einstellen wird. Und ich wusste das. Und für mich ist da natürlich eine Welt zusammengebrochen, weil nach dieser vertanen Chance auch eine ganz andere Zeit angebrochen ist im Frauenhandball von Bayer Leverkusen. Weil wir uns dann konzeptionell anders aufstellen mussten. Also deutscher Meister zu werden, ist geil. Aber du brauchst natürlich auch eine kräftige Mannschaft. Also du brauchst gute Spielerinnen, um immer da mitzuspielen. Und mir war klar, dass wir uns das nicht mehr leisten können. Und wir hatten ja vorher schon einen ordentlichen Ausbildungsstatus und mussten uns von da an sehr stark auf die Ausbildung von jungen Spielerinnen fokussieren, um nachhaltig konkurrenzfähig zu bleiben. Bedeutete aber, dass das Mitspielen um Titel immer schwieriger wurde. Und deswegen war das für mich eine der schlimmsten Niederlagen, gerade in Nürnberg, weil wir so nah dran waren. Wir hatten dann nochmal die Chance gegen Leipzig. Da hatten wir das Rückspiel in Leverkusen. Und das war für mich auch eine schwierige Situation, weil wenn man Meister wird, muss man Champions League spielen. Und für Champions League fehlte uns als Handballabteilung das Geld, weil du musst massiv in Vorleistung gehen und bis du überhaupt mal Geld einnehmen kannst, musst du erstmal die Vorrunde überstehen, die ja Geld kostet. Also ich glaube, wir hatten damals ausgerechnet, dass uns 300.000 Euro fehlen. So Pi mal Daumen. Und ich bin dann in die Offensive gegangen, sowohl im Verein als auch im Konzern. Ich habe keine Antwort gekriegt. Und wenn man Meister wird und nicht Champions League spielen kann, wird man gesperrt. So waren damals zumindest die Regularien. Und wenn ich keinen Europapokal spielen darf, dann gehen noch die Spielerinnen, die international noch was drauf haben, die gehen dann auch weg. Und ja, wir sind nicht Meister geworden.
Ist es nicht unfassbar unfair und kurios, dass die beiden größten Chancen, deutscher Meister zu werden, verpasst wurden gegen zwei Vereine, die mit Geld gearbeitet haben, was sie gar nicht hatten, während du auf der anderen Seite jeden Cent zweimal umdrehen musstest, immer mit der Angst, am nächsten Tag ist meine halbe Mannschaft weg?
Das war mein Alltag, ja. Es war mir nicht so bewusst, wie du das jetzt formulierst. Klar habe ich hin und wieder mal gedacht, boah, ja, die arbeiten mit Geld, was sie nicht haben. Hat der Thüringer jetzt eh auch gemacht, ne? Aber ich habe immer gesagt, guck auf deine Baustelle. Mach deinen Job, mach einen guten Job. Ich habe viel Freude daran gehabt, mit Spielerinnen zu arbeiten, die sehr jung zu uns gekommen sind. Ich sage jetzt nochmal Clara, die ist mit 16 zu uns gekommen. Anne Müller, nur mal um zwei zu nennen, Anna Lörper. Die sind alle ihren Weg gegangen. Und mich hat es immer mit Stolz erfüllt, wenn die Mädels ihren Weg gegangen sind und heute noch sagen, die Zeit in Leverkusen war schön und wir haben da viel gelernt. Das war mein Job.
Ist Bayer Leverkusen dein Leben gewesen?
Gewesen. Also ich kann heute sagen, dass ich sehr dankbar bin dafür, dass ich die Gelegenheit hatte, bei Bayer Leverkusen meinen Beruf als Berufung zu leben. Sie haben mich trotz der manchmal widrigen Bedingungen immer arbeiten lassen. Den Druck, den ich in den letzten Jahren hatte, den habe ich mir selber gemacht. Weil ich halt auch immer ehrgeizig und auch eine sportliche Eitelkeit hatte. Aber ich konnte auch immer in Ruhe arbeiten. Ich durfte nur nicht absteigen. Also seitens des Vereines hat von mir niemand verlangt, du musst in den Europapokal rein. Im Gegenteil, ich hatte immer Aufgaben, besondere Aufgaben. Es gab ja dann nochmal so eine Kürzung, wo wir dann in Leverkusen sehr viel Krach gemacht haben und dann das nötige Geld doch noch bekommen haben, teilweise extern, teilweise aus dem Werk, um zu sagen, wir können mit diesem Geld auf jeden Fall den Status Bundesliga halten und alles, was wir extern reinholen, ist on top. Und wenn wir viel reinholen, können wir vielleicht auch wieder in der oberen Hälfte mitmischen. Das war so das, was wir wollten. Und ich bin stolz auf die vielen deutschen Jugendmeisterschaften, die wir geholt haben, und ich habe das gerne gemacht und ich möchte diese Zeit auch nicht missen.
Hast du rechtzeitig losgelassen?
Ich denke schon. Also ich bin in die normale Altersrente, aber relativ plötzlich.
Warum plötzlich?
Naja, weil ja, es ist so, dass mit dem Ausscheiden von Jutta als meine rechte Hand ich eine neue Mitarbeiterin bekommen hat, die einfach nur Dienst nach Vorschrift gemacht hat und eigentlich der ganze Ballast und all das, was damit zu tun hatte, an mir kleben blieb und ich dann an entsprechender Stelle auch nicht die Loyalität hatte seitens des Hauptvereins und auch seitens meines Abteilungsleiters.
Ich möchte den Bogen spannen zum aktuellen Frauenhandball. Das hast du ganz am Anfang schon mal gemacht. Das ist ein guter Punkt, den du gerade da ansprichst. Muss der deutsche Frauenhandball sich noch viel massiver, professioneller aufstellen, um die Wahrnehmung zu bekommen, die er verdient hat, wenn man weiß, dass viele der Mädels vielleicht mit einem Minijob in der Handball-Bundesliga unterwegs sind, dass die nebenher studieren, dass sie gar nicht die Summen verdienen können, die sie verdienen müssten. Ich will gar nicht diesen Vergleich mit den Männern aufmachen, weil ich glaube, aufgrund der Marktwirtschaft ist das generell schwierig und teilweise vielleicht auch unfair. Aber müssen wir da gucken, dass wir im Frauenhandball sehr viel mehr Professionalität haben? Diese Geschichte, dieses Ende passt so ein bisschen dazu, finde ich, auch wenn es schon ein paar Jahre her ist.
Naja, wir kommen wieder auf die Marketingstrategie zurück, Angebot und Nachfrage. Also ich muss natürlich auch das Geld einspielen können irgendwo. Und wenn mir die mediale Aufmerksamkeit, die mediale Wertschätzung fehlt, dann wird das immer eine stiefmütterliche Richtung haben. Dann sind wir immer abhängig im Frauenhandball von Mäzenatentum, aber nicht von einer professionellen Sponsoring-Strategie. Weil das, was in anderen Sportarten an Geldern fließt, fließt ja nicht einfach so, sondern es fließt deswegen, weil es medial präsent ist. Und das ist für mich ein Hauptgrund. Natürlich, wenn ich nicht so viel Geld verdienen kann als Frau, muss ich gucken, wenn ich eigenständig bleiben möchte, dass ich eine Ausbildung habe, also zweites Standbein. Das war ja immer das Pfund, was wir bei Bayer Leverkusen hatten. Bei Bayer Leverkusen, die haben hervorragende Rahmenbedingungen oder hatten hervorragende Rahmenbedingungen. Die sind ja teilweise auch in die Jahre gekommen. Aber wir hatten immer das Pfund zu sagen, bei uns kannst du deine Ausbildung machen, dann nehmen wir Rücksicht drauf. Wir haben auch Ausbildungsmöglichkeiten und die Bayer AG war über Jahrzehnte ein hervorragender Arbeitgeber, der auch prädestiniert war für die Zeit nach der Karriere. Und du hast bei uns die Möglichkeit, sportlich gut ausgebildet zu werden. Und wenn du fertig bist mit deiner Ausbildung, sowohl hier als auch da, dann kannst du schauen, ob du dich auf Profisport konzentrierst oder du bleibst noch ein bisschen bei uns oder je nachdem, wie das so ist, diesen Weg sind ja viele gegangen, die, wenn sie dann kein Geld mehr im Sport verdienen, ganz flüssig in ihren Job reingehen können. Aber ohne dem geht es ja derzeit nicht. Und welche Frau lässt sich darauf ein, jetzt von mir aus 3.000 oder 4.000 Euro monatlich zu verdienen? Damit kann man ein Leben nicht nach dem Sport gestalten. Das muss also anders weitergehen. Oder sie heiratet. Also klassisch, das geht ja auch. Nur da ist halt der große Unterschied zu den männlichen, guten Handballern, die ja massiv viel mehr Geld verdienen und dann im Bereich von mir aus noch Fernstudium über ein paar, ich könnte jetzt sagen Jahrzehnte, will ich gar nicht, aber das ist anders irgendwie. Und dann kommt dazu, Frauen müssen auch bereit sein, sich quälen zu können. Das heißt, sagen zu können, vor der Schule gehen wir mal trainieren, vor der Schule machen wir mal die Basics und dann gehst du deinem Beruf oder deiner Schule nach und dann spätnachmittags oder frühabends oder so kommt dann eine andere Einheit. Also, dass man wirklich auf 9 Einheiten in der Woche kommen kann. Das muss man aber erstmal bringen und man muss bereit sein dafür, das zu tun. Und dann braucht man natürlich gute Trainer, die halt was von Belastungssteuerung verstehen. Für mich gibt es ganz viele Kollegen, die können was von Handball verstehen, aber so zu belasten, dass das stimmig ist und dass man sich nicht verletzt und dass man sich weiterentwickelt und dass man sich muskulär, athletisch aufbaut, das muss stimmig sein. Und dann kommt das Problem dazu, dass man als Bundesliga-Verein ja auch noch mit dem DHB zusammenarbeiten muss. Das heißt, ich bilde meine Spielerin aus, ich bereite die auf die Spiele vor und zwischendrin kommt ein Lehrgang. Und dann machen die Leistungstests oder machen eine Belastung, die nicht mit den Vereinen abgesprochen ist, sondern die machen ihr Ding und oft genug kriegt man verletzte Spielerinnen zurück. Und das fehlt. Also diese Kommunikation. Wir sind alle in einem großen Zirkus und müssen, um das Optimale aus jeder einzelnen Sportlerin, Handballerin rauszuholen, miteinander kommunizieren. Und zwar so kommunizieren, dass keiner in seiner Eitelkeit eingeschränkt ist, dass man Vertrauen hat, dass man denkt, das, was der Bundesliga-Trainer macht, ist was Gutes. Ja, das passt. Und Und wie können wir die belasten? Und wenn Spielerinnen zu einer WM gehen und sind nur 13, 14, 15, dann weiß ich nicht, ob die so belastet werden, dort so belastet werden, dass die 1:1 wieder bei uns spielen können. Also das sind jetzt nur mal so ein paar Themen angetitscht, woran man noch Potenzial hat.
Ich reise jetzt in wenigen Tagen zur Männerweltmeisterschaft. Ich glaube, wir müssen uns danach nochmal treffen. Bist du dabei?
Ja, klar.
Sehr gut. Es gibt nämlich noch eine Menge zu besprechen.
Also ich muss jetzt auch erstmal das, du hast ja Sachen in mir hochgeholt, die waren ja ganz weit weg in irgendwelchen Schubladen, da muss ich auch erstmal drüber nachdenken und verarbeiten.
Vielen Dank für deine Zeit.
Sehr gerne.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende angelangt. Ich hoffe, auch dieses Gespräch hat euch gefallen und hat euch Spaß gemacht. Und ja, ihr wisst ja, der Handball, der macht einfach keine Pause. Und es geht in ein paar Tagen schon weiter mit der großen Vorschau-Sendung auf die Weltmeisterschaft der Männer. Und die deutsche Mannschaft, die möchte ja gerne eine Medaille holen, deswegen schauen wir natürlich auch darauf, aber wir schauen auch in die einzelnen Gruppen. Ich habe wieder mit tollen Experten gesprochen. Das hat unfassbar viel Spaß gemacht, auch viel Arbeit, gar keine Frage. Aber am Ende ist, glaube ich, ein tolles Ergebnis dabei rumgekommen. Und jetzt möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass ihr dieses Format sehr gerne unterstützen könnt, zum Beispiel bei patreon.com/kreisab oder ihr schaut einfach in die Shownotes, dort gibt es einen Link zu PayPal, einfach draufklicken und dann könnt ihr euch entscheiden, in welcher Höhe ihr Kreisab unterstützt, ob regelmäßig oder einmalig, auf jeden Fall freue ich mich, wenn ihr euch dazu entscheidet und ihr solltet euch auch dafür entscheiden, Kreisab zu folgen auf den sozialen Kanälen, bei Facebook, Twitter, YouTube, aber vor allem bei Instagram, das betone ich immer deswegen, weil dort die meisten Informationen geliefert werden. Da gibt es Umfragen, da gibt es Videos in der Story. Also folgt uns auf jeden Fall und schaltet am Dienstag ab Mitternacht wieder ein. Vielen Dank nochmal für eure Zeit und wir hören uns. So viel ist sicher. Bis dann.